Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment & Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
Hallo und herzlich willkommen zur 160. Ausgabe des Fintech-Podcasts von PaymentBanking.com. Heute haben wir eine besondere Ausgabe, nämlich wir haben die neuen Börsenstars im Payment, beide parallel im gleichen Podcast, nämlich die Wirecard AG und die ganz frische Adyen, die diese Woche an die Börse gegangen ist, vertreten durch die Alexa von Bismarck, die Country Managerin von Adyen in Deutschland, und Markus Eichinger, Executive Vice President Group Strategy der Wirecard. Und beide haben eine sehr, sehr hohe Bewertung, und wir wollen gar nicht die Bewertungsdiskussion aufmachen, insbesondere im Vergleich beispielsweise zu der einen oder anderen großen Bank in Deutschland, sondern es ist offensichtlich so, dass die Marktteilnehmer der Payment-Fokus der beiden Unternehmen ein großes Wachstum unterstellen, deswegen natürlich auch die Börsenbewertung generiert hat. Und wir wollen über einen Teil des Wachstums mit den beiden uns unterhalten, nämlich Payments auf den Marktplätzen. Der Kilian hat den Lead diese Woche im Podcast und hat sich telefonisch eingewählt, genauso wie der Markus von der Wirecard. Und deswegen gebe ich jetzt kurz ab an den Kilian, aber noch vorher den Dank an unseren Sponsor, nämlich die InnoPay Consulting, die uns in diesem Monat unterstützen im Podcast und im Blog. Und jetzt übergebe ich das Wort an Kilian, der die weiteren Intros macht. Viel Spaß.
Wir wollen heute zum Thema Payment und Marktplätze sprechen. Vom Payment und Banking Team ist Jochen und ich selber mit dabei. Als Gäste haben wir heute von der Adyen die Alexa von Bismarck mit dabei und den Markus Eichinger von der Wirecard. Freut mich immer, wenn wir es schaffen, sagen wir mal, zwei Marktbegleiter, nennen wir es mal so, zusammen zu einem Thema mit reinzubringen. Ist ja oft immer nicht ganz einfach. Deswegen vielen Dank an euch, dass ihr euch da bereit erklärt. Wollt ihr anfangen, mal ein, zwei Sätze zu euch zu sagen? Kurze Vorstellung, vielleicht Ladies First. Alexa, fang du einfach mal an.
Klar, genau. Also ich bin Alexa, ich bin seit 5 Jahren bei Adyen in Deutschland, bin jetzt Country Manager und kümmere mich hier mit dem deutschen Team um die Expansion, vornehmlich von deutschen Kunden, aber auch internationalen, also je nachdem, wer sich da so ergibt.
Alexa, gleich mal eine Frage, weil du sagst Adyen. Ich höre 100.000 verschiedene Aussprachen von euch. Wie ist die offizielle Aussprache? Adyen, Adyen oder wie nennt ihr euch genau? Adyen?
Das variiert sogar bei uns in den Büros. Also die Amis sagen immer Adyen und wir sagen Adyen.
Okay.
Also Europa sagt Adyen.
Okay, gut, danke. Das ist mal geklärt.
schon mal was gelernt. Ja, Markus, willst du weitermachen?
Ja, gerne. Also ich bin Markus, bin Executive Vice President für Group Strategy bei der Wirecard AG und bin jetzt tatsächlich so 4 Jahre bei der Wirecard dabei, hatte vorher Rollen im Produktmanagement, in der Produktentwicklung inne, dann für die Produktstrategie und kümmere mich jetzt um den globalen Rollout, die globale Strategie unserer Produkte.
Okay. Alles klar. Ja, Alexa, Thema Marktplätze. Die schießen ja gefühlt, ja, sagen wir mal, über die letzten paar Jahre immer mehr aus dem Boden, Marktplatz und Marktplatz-ähnliche Modelle. Wie wichtig ist das Thema für euch? Ist das ein Randthema oder sagt ihr, dass das inzwischen schon eine gewisse Größe erreicht? Sagt, das ist sehr relevant, sodass ihr euch da auch verstärkt darauf konzentrieren könnt oder konzentrieren wollt?
Also Marktplätze waren für uns immer schon wichtig. Wir haben tatsächlich auch schon von Anfang an mit Marktplätzen wie Viagogo, also Marktplatz für Ticketverkäufe, zusammengearbeitet. Und ich glaube, das, was sich verändert hat in den letzten Jahren, ist eher die äußere Wahrnehmung, weil in Deutschland unter PSD1 die Definition eigentlich auch relativ klar war. Aber dass jetzt mit PSD2 stärker reguliert wirkt oder stärker umgesetzt wird von den Regulatoren und deshalb die Händler sich viel mehr damit beschäftigen. Das heißt, für unsere Händler ist es definitiv wichtiger geworden und es wird viel mehr darüber gesprochen. Also wir haben zum Teil das Gefühl, dass es eher so ein Buzzword ist, was sich jeder mal anschaut. Aber wir haben natürlich auch viele große internationale Marktplätze, mit denen wir arbeiten weltweit. Und das ist definitiv ein großes Thema für uns. Also für alle Payment-Anbieter, würde ich denken.
Ja. Vermutlich kannst du das unterstreichen, oder Markus? Oder gibt es da von eurer Seite eine andere Sicht auf das Thema?
Ja, natürlich. Also wenn man sich jetzt auch allein schon die Zahlen anschaut, 1.400 Milliarden Volumen letztes Jahr. Das sind natürlich jetzt schon gigantische Summen, die über Marktplätze umgesetzt werden. Und ich glaube auch, dass wir hier tendenziell eher erst am Anfang einer Entwicklung sind, die völlig richtig, glaube ich, durch Regulierung getrieben wird, die aber auch einfach durch eine Veränderung des Konsumverhaltens weitestgehend getrieben wird. Da sind jetzt auch Beispiele in China einfach mal zu nennen, wo wir wahrscheinlich später nochmal im Detail darauf eingehen, die einfach unfassbar erfolgreich sind mit diesen Modellen.
Ja. Wie würdest du denn das Thema, Markus, das Thema Marktplatz so ein bisschen abgrenzen? Ab wann ist es denn Marktplatz oder geht das Thema nicht doch noch sogar noch ein Stück weiter als wie, sagen wir mal, der klassische eBay-Klon, der halt, sagen wir mal, Käufer und Seller zusammenbringt und dann werden ein paar Waren verkauft? Ticket ist ja gerade genannt, aber das Gefühl ist ja, dass das Ding viel, viel breiter geht. Wie weit würdest du es ziehen?
Ja, also vom eigentlichen Bezahlen ist es tatsächlich gar kein so ein Riesenunterschied. Wenn man jetzt auf die tatsächliche Marktplatzseite geht, also die Dienstleistung, die originale Kernleistung eines Marktplatzes, dann würde ich das immer so ein bisschen definieren, dass es eigentlich ein Reichweitengenerator ist. Und ich glaube, man kann da so vier Kategorien, könnte man mal nehmen. Das ist zum Beispiel einfach die Teilnehmerschicht, also C2C, B2C, B2B-Marktplätze. Dann irgendwie Monetarisierungsthemen. Also beispielsweise habe ich ein Regeneration-Portal, Auctioning, das im Beispiel eben eBay, klassischer Verkauf und Handel, Werbemarktplätze, Verkehrsmarktplätze, um da einfach nur ein paar zu nennen. Und dann, glaube ich, kann man nach Branche gehen. Also was handelt der Marktplatz? Sind es Güter, Dienstleistungen, Informationen, Investments zum Beispiel? Das ist für mich eigentlich auch ein Marktplatzkonzept im weiteren Sinne. Und dann denke ich auch, dass wir immer mehr Online-Offline-Kombinationen von Marktplätzen sehen werden. Also für mich geht das Thema massiv weiter, als das, was wir eigentlich klassisch oder auch historisch schon eBay kennen.
Alexa, wie ist es bei euch? Wie weit betreut ihr das Thema? Also wie breit seht ihr das Thema Marktplätze und seht ihr auch Themen, wo ihr sagt, hey, da ist noch ein riesen Marktplatzpotenzial, wo ihr noch gar nicht unterwegs ist? Also Markus hat gerade gesagt, Stichwort B2B, wo wir ja teilweise ganz andere Prozesse und Wertschöpfung und sowas in der Art haben. Wie positioniert ihr euch da?
Also aus Marktentwicklungssicht stimme ich Markus da total zu. Das ist irgendwie ein sehr weit gefasster Begriff. Für uns also wir können es relativ gut unterscheiden, weil es aus Payment-Sicht natürlich klar definiert ist. Das heißt, am Ende haben wir eine Plattform, die sowohl für Marktplätze funktioniert, da ist dann die Settlement-Seite natürlich etwas anders und wir nehmen die Marktplätze aus dem Geldfluss raus. Aber grundsätzlich ist es ja, definieren wir alles als Händler. Das heißt, entweder wir bieten das Marktplatz-Modul an, wenn es sein muss, unter regulatorischer Hinsicht. Oder wir bauen ihn als normalen E-Commerce-Markt und da freuen wir uns natürlich auf beiden Seiten über dieses riesige Potenzial des Marktes.
Was sind denn da? Da würde ich vielleicht sogar noch ergänzen, weil das ist ein ganz interessanter Aspekt, glaube ich, der recht relevant ist, was Alexa was anspricht, dass tatsächlich natürlich ein Händler, der auf einem Marktplatz sich wiederfindet, eigentlich auch in der Regel so einen Shop zum Beispiel hat. Und jetzt gerade natürlich für uns Payment-Dienstleister eigentlich schon Pflicht ist, dass man das natürlich dann auf einer Hand bedienen kann. Also ich glaube, das ist ein ziemlich wichtiger Aspekt.
Ja. Was sind denn die Besonderheiten vom Payment-Handling eines Marktplatzes? Ist es dann Split-Payments, dass jetzt beispielsweise der Händler, der auf dem Marktplatz irgendwie 95% oder 80%, je nachdem, wie da die Gebühren sind, ausgezahlt bekommt und der Rest bekommt der Marktplatz? Ist es das Compliance-Thema? Wie differenziert sich das Marktplatz-Payment denn jetzt von einem normalen Autorisierungs-Settlement?
Also aus unserer Sicht ist das relativ klar definiert. Aus Compliance-Sicht gibt es einige Punkte, die beachtet werden müssen. Das erste ist, dass der Händler nicht im Geldfluss sein darf, wenn er keine Lizenz hat. Und spielt in die Richtung, die Gelder sollen für alle Verkäufer sicher sein, die auf der Plattform verkaufen. Und der zweite Punkt ist das Thema Geldwäsche, das vermieden werden soll. Das heißt, jeder Verkäufer muss registriert sein. Und wir sehen Marktplatzzahlungen eigentlich als Erweiterung unseres Produktes auf der Settlement-Seite, dass wir sagen, wir übernehmen genau diese Punkte. Es muss also der Kunde bekannt sein, also ein Know-Your-Customer-Prozess durchlaufen. Und er soll aus dem Geldfluss genommen werden. Das heißt, es gibt ein Split Payment. Und um das skalierbar zu machen, lagern viele Marktplätze das aus. Aber ansonsten ist es nicht anders als jeder andere E-Commerce-Shop auch.
Ja.
Und Markus, gibt es denn da aus eurer Sicht unterschiedliches Handling von den Zahlmethoden? Also gibt es Zahlmethoden, die für einen Marktplatz besser orientiert sind, also beispielsweise Kreditkarte, und für einen Marktplatz schlechter, also Online-Überweisungen, oder ist es vollkommen egal?
Also ich glaube, das ist eigentlich egal, wobei wir sehen, dass einfach die ganz klassischen Geschichten wie eine Kreditkarte häufig schon reicht. Also da reden wir gar nicht von diesen exotischen Bezahlverfahren, die vielleicht in irgendwelchen Nischen benötigt werden, sondern es geht einfach darum, eine solide Kreditkartenzahlung zu ermöglichen. Und das ist dann meistens jetzt gegenüber dem Marktplatz auch eigentlich schon ausreichend. Man kann es dann halt ergänzen, wie gesagt, eben durch Split Payment, gemischte Warenkörbe zum Beispiel. Das sind so Must-Haves eigentlich. Und ansonsten sehen wir das tatsächlich auch genauso, ja, dass man sagt, also das, was ich einem normalen Händler anbiete an Produkten, das kann ich eigentlich auch dem Marktplatz als Multiplikator anbieten. Und da zählt für uns auch zum Beispiel das Mehrwert-Service-Portfolio dazu. Also zum Beispiel Working Capital Management für kleine Händler oder Instant Loans, die man kleinen Händlern geben kann, ist zum Beispiel ein Thema, das wir in Brasilien auf dem Marktplatz sehr erfolgreich umsetzen. Und das kann man aber natürlich für Marktplätze und für Einzelhändler gleichermaßen anbieten.
Ich fand es ganz, ganz interessant, was du gerade gesagt hast, Alexa, das Thema, sagen wir mal, Compliance im weitesten Sinne, ist auch eine Erfahrung, die ich so ein bisschen am Markt gemacht habe, ist, dass ein Marktplatzprodukt eigentlich ein sehr starkes Compliance-Produkt ist. Ja, das heißt, die Anforderung ist gar nicht so stark, sagen wir mal, auf der Payment-Processing-Seite. Also wir reden da nicht, wie Markus gesagt hat, von exotischen Zahlarten oder von komplexen Payment-Prozessen, sondern eigentlich kümmert man sich darum, dass man, wenn man mal den Operator der Plattform oder den Plattformbetreiber dieses ganze Thema abnimmt, Regulatorik abnimmt und die Compliance sehr convenient hat. Das heißt, wenn ich das zusammenfassen würde, heißt das, wenn man den Onboarding-Prozess im Griff hat, dann kann man auch ein gutes Marktplatzprodukt machen. Würdest du dem Satz zustimmen?
Dem würde ich absolut zustimmen, ehrlich gesagt. Also ich glaube, das ist eine der größeren Herausforderungen, weil jedes Land dann doch ein bisschen unterschiedlich ist. Also wir hatten zum Beispiel, mussten wir erstmal lernen, also vor einiger Zeit nun schon, aber dass in England gibt es eine Business Registration und in Deutschland gibt es den Gewerbeschein und den Handelsregisterauszug. Und das sind dann doch wieder so lokale Themen, die man eben nicht alle mit einer Lösung abdecken kann. Und deshalb ist dann doch jedes Land ein bisschen unterschiedlich. Und darum haben wir durchaus die Erfahrung gemacht, dass Skalierbarkeit mit einem Anbieter, der das sich darauf spezialisiert hat, sehr helfen kann.
Ja. Jetzt hast du gerade auch Ausland gesagt. Die Frage, die man dann, glaube ich, immer hat bei diesem Marktplatzthema: Wie international ist das Geschäft? Ja, also wie, sagen wir mal, auch wie global? Wie siehst du das, Markus? Gibt es diese globalen Marktplatzansätze? Also wenn man jetzt vielleicht mal von ein, zwei von den ganz großen, die Firma als Beispiel angeführt werden, die aber wahrscheinlich jetzt nicht total repräsentativ sind. Ist das ein globales Geschäft? Ist das ein lokales Geschäft? Oder ist es irgendeine Mischform? Ne?
Ja, also ich würde sagen, es ist ein regionales bis globales Geschäft. Ich würde zum Beispiel hier so fünf Kernregionen sagen, zum Beispiel Nordamerika, Lateinamerika, Europa, Asien, und dann kann man es vielleicht noch mal ein bisschen unterteilen. Und da, glaube ich, findet man dann schon Marktplätze, die da mehrere Länder überspannen. Also Beispiel jetzt in Europa natürlich, ist das ganz offensichtlich. Wirklich echte globale Marktplätze, also die von China bis nach Nordamerika gehen, das ist tatsächlich eher die Ausnahme. Also insofern ist eigentlich hier die Strategie, glaube ich, eine globale Plattform anzubieten, die Kernfunktionalität überall bereitstellt und dann aber lokal sowohl jetzt auf Markterfordernisse einzugehen, was die Produkte angeht. Das könnten zum Beispiel eben die schon angesprochenen Loans sein für Händler oder dann auch, was Alexa meinte, eben die lokalen KYC-Anforderungen halt entsprechend zu berücksichtigen. Das ist, glaube ich, die richtige Strategie.
Alexa, was sind denn aus eurer Sicht die größten Herausforderungen aus Sicht des Marktplatzes? Also sprich,
an den Zahlungsverkehr andere Anforderungen als ein x-beliebiger Händler. Wir sehen ja, dass eBay PayPal als Marktplatz-Payment gemacht hat, auch wenn ihr da jetzt demnächst eine größere Rolle spielt für die Off-Paper-Transaktion und Amazon Payments. Also wir sehen ja da zumindest von den großen Marktplätzen eine starke Tendenz, ihre eigenen Payments zu machen und das so ein bisschen geschlossen zu machen. Ist das eines der Gründe, warum es da spezielle Herausforderungen gibt aus Marktplatzsicht, oder ist es einfach nur historisch bedingt und andere Marktplätze sehen es anders?
Ich glaube, die größte Herausforderung für Marktplätze besteht wirklich daran, dass sie im Vergleich zu normalen anderen E-Commerce-Shops sich mit der Settlement-Seite beschäftigen müssen und eben mit dem Thema Compliance und dem Thema Payout. Das heißt, das Thema Compliance, will ich eine eigene Lizenz, ja oder nein? Dann das Thema, wenn nicht, wie mache ich den KYC-Prozess? Welche Optionen für Auszahlung habe ich international und wie mache ich skalierbar? Also ich denke, der Gedanke, das alles über eine Plattform abwickeln zu wollen, ist total nachvollziehbar. Und deshalb ist es eine etwas größere Herausforderung als für den normalen E-Commerce-Shop, der sich eigentlich um die Pay-In-Seite kümmert und ansonsten auf die Skalierung seines Produktes. Und das ist hier durch die vielen verschiedenen Verkäufer auf der Plattform einfach komplizierter.
Vielleicht nicht jetzt noch einen Kommentar zu dem Thema geschlossenes System, was du angesprochen hast. Ich glaube, hier ist Amazon tatsächlich eigentlich ein bisschen eine Ausnahme, ja, weil die haben natürlich das Marktplatzprodukt, aber die haben auch auf der B2C-Seite, also auf der Konsumentenseite eigentlich die Reichweite. Und das ist natürlich erforderlich, wenn du am Ende des Tages ein geschlossenes System bauen willst. Ich glaube, deswegen unter dem Aspekt ist die Strategie von Amazon auch gut nachvollziehbar. Aber ich halte sie eigentlich im generellen Marktplatzbereich eher für die Ausnahme.
Aber jetzt seid ihr beide, also Wirecard als auch Adyen, sehr stark fokussiert auch auf Marktplätze. Habt ihr irgendwas da besser gemacht als die anderen PSPs? Habt ihr den Trend der Marktplätze einfach früher gesehen? Vielleicht am besten mit dir anfangen, Markus.
Also ich würde sogar so weit gehen, dass ich hier fast Adyen den Vorzug lasse, zumindest was auf die Vermarktungsseite angeht und die Ansprache von Marktplätzen. Ich glaube, wir haben das Thema allerdings genauso auch seit längerem identifiziert. Tatsächlich, da ist ja eigentlich nie so der Riesenunterschied war, und es wird erst jetzt sich eben ändern mit der Regulierung, haben wir das nie so als wirklich speziellen Businessbereich bei uns gehabt. Das wird sich sicherlich ändern. Also wir werden auch sicherlich in viel, viel stärkeren Fokus jetzt wieder auf Marktplätze dediziert auch setzen, weil wir gesehen haben, dass die Ansprache durchaus auch ein bisschen anders funktionieren muss bei Marktplätzen, weil genau eben diese Themen Regulierung, Settlement etc. ja mit diesem Kundenmarktplatz in Anführungszeichen zu klären sind.
Und Alexa, habt ihr einfach das Glück gehabt, dass ihr so ein bisschen als späterer Starter den Trend erkannt habt und euch draufgesetzt habt? Oder was war der Grund, warum ihr diesen Marktplatzfokus hattet?
Ich würde gar nicht sagen, dass wir einen Marktplatzfokus haben. Ich glaube, wir haben einfach einen Single-Plattform-Fokus, bei dem wir sagen, wir wollen alles über unsere Plattform abwickeln.
Aber ihr seid erfolgreich groß bei den Marktplätzen.
Das war total. Das stimmt total. Aber das ist, wir arbeiten, das ist vielleicht jetzt ein bisschen so als Hintergrund, wir arbeiten mit nach so gewissen Regeln intern und sagen immer, wir bauen das, was unsere Kunden wollen und brauchen. Und ich glaube, das ist wirklich historisch gewachsen, dass wir Kunden hatten, die danach gefragt haben, die das Produkt brauchten, und dann haben wir es gebaut. Und haben natürlich auch gesehen, dass es relevant ist und dass es eine viel stärkere Relevanz bekommt mit PSD2. Aber das war wirklich kundengetrieben und nicht so sehr, dass wir einfach irgendwelche Annahmen getroffen haben, sondern wir haben das mit Kunden zusammen entwickelt. Und die sind immer noch auf der Plattform. Und jetzt haben wir das Produkt so erweitert, dass es eben für verschiedene Regionen und verschiedene Händlertypen im Marktplatzbereich passt.
Und okay. Jetzt hast du gerade gemeint, das Thema PSD2 hat dazu geführt, dass die Relevanz deutlich größer ist. Ja? Vielleicht für die Hörer, die da noch nicht so weit drin sind, kannst du es ein bisschen genauer erklären, wie hat die PSD2 im Prinzip ja eigentlich euch beiden, zumindest mal im europäischen Markt, also so würde ich es interpretieren, geholfen oder wird helfen, das gibt es jetzt auch noch nicht so lange, dass man hier ein Produkt an den Markt bringt, weil es ja davor natürlich immer noch Grauzonen gab, wo welche unreguliert trotzdem das gemacht haben, wobei man eigentlich eine Regulatorik gebraucht hätte und da die PSD jetzt reingrätscht. kannst du gucken, was hat die PSD2 reguliert, dass man jetzt sagen muss, hier, jetzt gehst du lieber mit einem Provider, der reguliert ist, als wie dass du versuchst, selber rumzuwurschteln.
Klar, also es gab eben vorab PSD1 und das war in Deutschland, hat das auch relativ genau schon definiert, wie Marktplätze arbeiten sollen, aber es wurde nie so richtig verfolgt. Also so hat man das Gefühl, es wurde nie so richtig mit Druck umgesetzt. Und PSD2 ist der Versuch, die Regularien in Europa zu harmonisieren. Und so ist es ein relativ gleich, oder es ist einfach jetzt ein gleicher Standard über Europa, den alle Länder umsetzen müssen. Und es ist weniger, gibt es Lücken oder Interpretationsspielraum. Und das ist für Marktplätze in Kraft getreten im Januar diesen Jahres. Und deshalb fingen Händler dann auf einmal an, sich damit zu beschäftigen, weil klar war, dass es diese Lücken oder diese Grauzonen nicht mehr gibt. Und aus unserer Sicht war das, oder aus, was wir von den Händlern gehört haben, war das im ersten Schritt eher eine Sache, die etwas mühsam ist. Und eigentlich hatte keiner Lust, sich damit zu beschäftigen. Aber wir haben das Gefühl, dass es jetzt auch viel Raum für Innovation gegeben hat und insgesamt die Standardisierung doch auch die Sicherheit für Käufer, Verkäufer und auch die Marktplätze erhöht. Also wir sehen es eigentlich sehr positiv.
Ist das auch euer Gefühl, Markus? Sind die Anfragen hochgegangen jetzt durch das Thema PSD2 oder sagt ihr einfach, die Anfragen sind so oder so da, der Marktplatzbusiness wächst eh, ob jetzt da die PSD2 dabei ist oder nicht, macht eigentlich keinen großen Unterschied.
Ja, also ich kann jetzt nicht sagen, ob die hochgegangen sind im Vergleich zur PSD2 nicht gegeben, weil das Wachstum einfach womöglich diesen Effekt überlagert. Allerdings ist es schon so, dass sich, glaube ich, die Qualität der Anfragen geändert hat. Also es stehen halt andere Themen im Fokus und jetzt ist es ja so, dass eine Firma wie Adyen und auch Wirecard diese Themen ja immer schon erfüllen konnte eigentlich. Die werden jetzt so ein bisschen zu einem USP, was natürlich von der vertrieblichen Aspekt ganz nett ist.
Jetzt reden wir ja logischerweise recht viel über eure beiden Lösungen. Was ich interessant finde, auch von der Marktbeobachtung her, dass wenn man mal Payment-Provider, die eher aus dem POS-Bereich kommen oder die da sehr groß sind oder aus dem Online-Bereich ja später eingetreten sind, gefühlt in diesem Bereich, wer ist ein potenzieller Anbieter für Marktplatzanforderungen, gar nicht so richtig präsent sind oder da nie auftauchen. Also vielleicht auch in deiner Richtung, Markus, liegt es vielleicht daran, dass Marktplatz ein Online-Thema ist und Adyen und Wirecard eher in der Online-Welt beheimatet sind, also in der Offline-Welt. Ich weiß, ihr macht auch offline was, aber ihr kommt, glaube ich, eher aus dieser Welt. Oder ist es so, dass in dieser Offline-Welt das Thema Marktplatz nicht so groß relevant ist? Woran glaubst du? Oder ist es ein Innovationsthema und man nimmt den eher älteren Playern das Thema Innovation nicht so ganz ab?
Also ich glaube, historisch ist es tatsächlich eigentlich eher ein Online-Thema, wenn man jetzt mal sieht. Ich glaube, dass sich das allerdings verlagert. Also ich sehe es durchaus, dass also Ansätze, wie wir sie jetzt mit Alipay zum Beispiel sehen, vor allem auch in China, dass die sich potenziell in Richtung Marktplatz entwickeln. Es gab ja auch schon mal kleinere Startups, die so ein bisschen offline in dem Marktplatzfeld agiert haben. Aber da ist ja die Umsetzung ungleich komplexer. Deswegen ja, ich glaube, das ist schon erstmal primär ein Online-Thema. Aber die Fragen, die dir der Online-Händler heute stellt, zum Thema Omnichannel, zum Thema Mehrwert-Services, die stellt er dir auch, wenn er bei einem Marktplatz ist.
Ja. Alexa, habt ihr aus der klassischen Offline-Welt auch, also mich würde interessieren, habt ihr da Anfragen von jemandem, den man eher in der Offline-Welt beheimaten würde? Und wie schauen die denn da aus? Habt ihr da sowas?
Ja, tatsächlich haben wir Anfragen da und ich würde auch Markus zustimmen. Also ich glaube, das ist ein Thema, was noch wachsen wird. Wir haben jetzt wenig Anfragen für reine Offline-Player, für das Thema Marketplace. Aber was wir durchaus sehen, es sind E-Commerce-Shops beziehungsweise Marktplätze im E-Commerce-Bereich, die dann sich auch in das Thema Point-of-Sale bewegen wollen. Was super spannend ist, weil es am Ende zwei alte und neue Welt kombiniert.
Ja, und dann halt sowohl das Thema Omnichannel als ein Trendthema plus das Thema Marktplatz versucht zu kombinieren, was sicherlich ja nicht total trivial ist, ja, in der Abwechslung also, dann hinten raus.
Genau, also Omnichannel Marketplace ja. Ist das neueste Ding.
Ja, genau. Also, wenn du schaust, was ja auch aktuelle Trends im Handel sind, also zum Beispiel Shop-in-Shop-Konzepte. Ja? Also ich meine, jeder kennt ja diese kleinen Chibo-Läden, ne? Aber wenn, ich meine, es ist ja ein Trend, der sich noch deutlich mehr fortsetzt, also quasi lokale Waren dann in einem Supermarkt einfach kaufen kannst. Das ist eigentlich auch ein Marktplatz seitdem. So wird das im Moment noch nicht gemacht, das auch nicht abgerechnet. Aber es ist potenziell natürlich eine Möglichkeit, dass wir als Anbieter hier in diesem Segment reingehen und die klassischen Einzelhändler von dieser Abrechnungsmühe eigentlich entlasten.
Das ist ein absolut guter Punkt. Das stimmt. Markus. Genau das kenne ich von meiner Kascher Quelle-Historie. Denn wenn man in so ein Warenhaus reingeht, da gibt es ja die sogenannten Concession-Shops, die dann an Submarken vermietet werden und da die Payment-Abwicklung.
Jochen? Was ist mit dir passiert? Ich kann ja auch eine Frage fortführen, glaube ich, aber trotzdem wollte
ich glaube, wir wissen, was gemeint.
Genau. Wer mag auf die halbe Frage antworten?
Mach mal fertig, nicht, dass man eine Überraschung kommt.
Genau. Nee, ich glaube, was ich so ein bisschen sagen wollte, ist ja die ja durchaus im Momentan nicht durch Wachstum strotzenden, sagen wir mal, Offline-Händler wie eine Karstadt, wie eine Kaufhof, sind ja mehr und mehr dazu übergegangen zu sagen, ich bin gar nicht mehr der klassische Verkäufer dieser Vollsortimenter, sondern ich stelle eigentlich Fläche zur Verfügung, die meistens an guten Lagen ist. Sehr vergleichbar mit einem Online-Shop, einem Online-Marketplace, der ja auch davon lebt, dass er Traffic hat, ja. Und der das ja als großen Teil seiner Wertschöpfung sieht, dass er sagt, hier gibt's ganz viele kleine Händler, ich bringe euch Traffic. Ein ähnliches Konzept macht ja ein Cash oder versucht ein Cash dann auch. Das heißt, ich lebe nicht mehr davon, dass ich Waren verkaufe, sondern ich lebe davon, dass jemand anders da rein verkauft. Damit ist das ein Offline-Marktplatz. Das wollte ich, glaube ich, sagen, oder? Gibt es da solche Anfragen? Kriegt ihr solche Dinge auf den Tisch von so jemand?
Also ich denke, das beginnt erst. Also in den klassischen RFPs sehen wir das jetzt ehrlicherweise noch nicht so stark. Da ist es eher noch der Omnichannel-Ansatz, also im Prinzip E-Commerce plus Post. Ich bin aber fest überzeugt, dass sich das in den nächsten Jahren ändern wird, weil ich meine auch, wir reden immer, Marktplatz ist was online, aber der Marktplatz an sich, der existiert ja schon seit tausenden von Jahren. Ne? Und es hat ja immer schon funktioniert, dieses Prinzip. Und ich glaube, das werden wir im Einzelhandel viel stärker als jetzt sehen, dass genau das, was also auch gesagt wurde, eigentlich hier ein Erlebnis-Space zur Verfügung gestellt wird und dann eigentlich die Händler oder die Zulieferer mehr oder weniger ihre Waren dort einstellen. Und diese komplizierte Verrechnungslogik ist eigentlich was du mit dem Produkt Marktplatz wunderbar abdecken kannst als Payment-Provider.
Oh. Genau. Oh, du bist wieder da, oder?
Ich bin wieder da, ja. Ich bin aus meinem Bildern rausgeflogen, sorry.
Wir haben in deiner Abwesenheit, habe ich versucht, die Frage zu komplizieren. Okay.
Wird schon geklappt haben. Mal gucken, ob das stabiler ist.
Aber sorry, Alexa, du wolltest noch was sagen. Sorry.
Nee, ich wollte nur sagen, wir sehen es, also wir haben, wie gesagt, jetzt auch noch keine konkreten Fälle, bei denen Point-of-Sale-Kunden das Thema Marktplatz umsetzen wollen. Aber was wir schon sehen, ist, dass diese Kunden in Gesprächen immer abfragen, ob wir Marktplätze abwickeln können. Also ich glaube, es gibt da bestimmt viele Ideen, wie das in Zukunft umgesetzt wird. Und das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema.
Ja. Um vielleicht in diesem Offline-Bereich zu bleiben, habe ich ja in meinem Kopf gibt es immer so ein Beispiel, wo ich mir immer überlege, das ist doch eigentlich auch ein Marktplatzkonzept, nur die Klammer ist so ein bisschen anders. Ja? Das heißt, wir haben jetzt halt die Fälle gehabt, Beispiel Karstadt, eine Location, viele Verkäufer, weil Shop-in-Shop, ja? Das ist ja eine Umsetzungsmöglichkeit eines Marktplatzes. Eine andere wäre ja, ich habe, sagen wir mal, ein Brand als Klammer, Thema Franchise, und ich habe tausende unterschiedliche Verkäufer, die aber alle extra GmbHs sind. Ja? Also Tankstelle als Beispiel, gehört alles irgendeiner persönlichen GmbH, die, was weiß ich, 3.000, 4.000 Aral-Tankstellen in Deutschland sind ja eigentlich auch ein marktplatzähnliches Konstrukt. Sind solche Themen, wird jetzt auch in Richtung von euch, Alexa, auch in diesem Scope drin? Oder würdet ihr sagen, das Thema ist eigentlich anders gelagert, das spielt keine Marktplatzrolle mehr, sondern da sind wir eigentlich im normalen POS-Geschäft?
Da sind wir aus unserer Sicht im normalen POS-Geschäft.
Okay, das ist, würde ich sagen,
gerade wenn du jetzt auch den Euro-Bereich ansprichst, das ist schon so speziell, weil du hast natürlich hier eine Unterscheidung, ob du jetzt Sprit verkaufst oder ob du Zigaretten verkaufst. Einmal macht der Pächter, einmal macht die, ist es ein Kommissionsgeschäft. Also das ist so komplex und so individuell, dass ich sagen würde, hier sind wir eigentlich sogar fast in der Individualentwicklung von Payment-Lösungen definitiv nicht mehr im Standardmarkt des Produkts.
Ja. Gut, also das ist, irgendwann muss man dann doch mal eine Grenze ziehen und sagen, das ist jetzt nicht mehr Standardmarktplatzprodukt, sondern eigentlich verschwimmt da und die Dinger sind meistens auch von der Projektgröße so groß, dass man sehr genau hinschauen muss, wie bietet man an, was bietet man an und ja, das. Zurück zu der Payment-Frage. Eine Frage, die sich, finde ich, immer so ein bisschen aufdrängt. Und Markus, du hast vorher gesagt, die Payment-Methoden per se sind jetzt nicht total wichtig. Also man braucht da keine 20 Payment-Methoden, sondern eher auf der Standardebene unterwegs. Ein Thema, was ja immer so ein bisschen da mitschwingt, ist das Thema PayPal. Ne? Das heißt, PayPal als Zahlart ist natürlich vor allem im deutschsprachigen Raum weit verbreitet. Ist aber so ein bisschen, wenn man es mit den anderen Zahlarten vergleicht, sowohl, sagen wir mal, Chance und Risiko, beziehungsweise versucht man da ja auch mit reinzugehen. Wie geht ihr mit dem Thema PayPal um? Wie würdet ihr das betrachten, der ganzen Geschichte?
Also PayPal ist ein Thema, das immer die Diskussion natürlich hat, auch bei normalen Händlern, dass du eigentlich in einem Collecting natürlich, also im gemeinsamen Settlement anbieten willst, und der Markt ist dieses Problem etwas dringlicher, weil es ansonsten einfach extrem komplex wird. Deswegen nehmen dann vielleicht viele Marktplätze halt auch kein PayPal oder nehmen eben nur PayPal, wenn sie etwas kleiner sind.
Wie macht ihr das, Alexa? Oder wie geht ihr mit diesem, sagen wir mal, eigentlichen Konflikt dort um? Also, ihr habt es ja erstmal live selber im eBay-Kontext. Ja, da ist es ja eine Art Parallelbetrieb. Oder ja, das ist ja nach meinem Verständnis ein Parallelbetrieb. Und es wird ja in anderen Marktplätzen genauso geben.
Genau, also ich glaube, was wichtig ist bei dem Thema, und ich würde auch sogar sagen, dass es schon lokale Bezahlmethoden für Marktplätze wichtig sind, also je nachdem, was das Vertical ist, dass der Payment, also dass der Mix stimmt. Und ich glaube, da weiß jeder Händler selber, was für ihn wichtig ist, und kann ja separat das Thema behandeln. eBay ist, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür. Genau, aber das sehen wir eigentlich nicht so sehr als Problem, sondern vielmehr als Chance, dass wir viele Bezahlmethoden über MarketPay anbieten können. Und bei einigen, da sind wir dann eben limitiert durch den anderen Anbieter. Und dann muss der Kunde das sozusagen selber direkt lösen.
Ich wüsste jetzt gar nicht, wie lokal sind die Zahlmethoden bei eBay. Also ich kann aus deutscher Sicht, das sagen Sie, Grund, warum ich eBay hernehme, sehe ich da ja eigentlich nur PayPal. Ich weiß nicht, wie weit gehen die da rein. Weißt du das auf dem Kopf? Kannst du das sagen?
Ehrlicherweise weiß ich das nicht.
Lastschrift, also PayPal Deutschland hat Lastschrift, ein urdeutsches Zahlverfahren. Mittlerweile auch europäisch, aber es ist ein rein deutsches Zahlverfahren.
Ja, aber dann hört es auch schon auf. Gell? Also da haben sie halt jetzt ein lokales, dann würde ich jetzt mal Lastschrift betrachten, aber dann sind die in Deutschland bei drei Zahlverfahren. Ja, PayPal, Kreditkarte, Lastschrift, oder?
Genau, mehr gibt es, glaube ich, auch nicht, ja.
Ja, also dann hören sie, also alles, was irgendwie in einer Verteilung von 4-5% ist im Marktplatz, im Zahlartenportfolio, fällt halt irgendwie runter. Ja, der Lastschrift ist relevant, hat halt je nach Vertical seine 20, teilweise noch mehr Prozent. Der Rest wird, glaube ich, aber ignoriert, oder?
Es kommt so ein bisschen aufs Vertical an. Also wir haben durchaus Marktplätze, die sich mit dem Thema Open Invoice beschäftigen beispielsweise, oder wir haben Marktplätze, die Banktransfers, was natürlich ein bisschen langweilig ist, machen wollen, oder Ideal. Also wir sehen schon, dass das der Mix, natürlich ist ein Fokus auf Karten und zum Teil je nach Merchant auch auf PayPal. Aber wir sehen schon, dass das individueller wird und dass der Kunde die Wahl hat, wie auch in normalen E-Commerce-Shops, und Wahl haben möchte.
Das glaube ich auch, weil, also ich finde, eBay ist eher die Ausnahme wegen der starken Dominanz von PayPal. Wenn ich mir jetzt Marktplätze anschaue im Fashion-Bereich, da ist ja Rechnungskauf eine viel relevantere Zahlmethode, dieser Form bei eBay gar nicht gibt. Aber insofern sollten wir nicht den Fehler machen, von eBay auf alle anderen Marktplätze zu extrapolieren, sondern, wie Alexa gerade eben gesagt, ist wirklich eine Vertical-Frage. Aber wie... Alexa, vielleicht fang du mal an. Wie unterschiedlich ist denn, wo wir jetzt schon unterschiedliche Marktplätze haben, wie unterschiedlich ist denn das Geschäft lokal versus global? Ihr habt ja auch sehr große internationale Kunden. Haben die andere Anforderungen an Marktplatzpayments, oder ist es genau das Gleiche?
Also ich glaube, der Unterschied zwischen den lokalen und den internationalen Kunden ist gar nicht so groß, weil am Ende die großen internationalen Kunden jedes Land einzeln anschauen, um zu gucken, wie sie da lokal arbeiten können. Das heißt, wenn wir jetzt einen großen Marktplatz nehmen, mit dem wir arbeiten, wie GoFundMe zum Beispiel oder Etsy, dann haben die ein ganz genaues Bild davon, was in Deutschland an Bezahlmethoden angeboten werden kann und wie die Regularien sind, auch wenn sie unser Produkt beispielsweise in den USA nur modular benutzen. Und deshalb, glaube ich, ist das eine ganz gute Ergänzung. Also da wir versuchen, für internationale Kunden zu entwickeln, ist es dann eben auch für die Lokalen verfügbar.
Und Markus, du hast vorhin von Brasilien gesprochen. Sind da die Anforderungen an sich die gleichen, nur dann halt eher den nationalen Zahlverfahren? Wahrscheinlich habt ihr dann irgendwie Boleto als lokale Zahlverfahren. Aber ist das sonst eine Unterscheidung?
Ja, also da brauchst du dieses Zahlverfahren selbstverständlich. Also die lokalen Star-Bezahlverfahren, die musst du natürlich anbieten. Ansonsten bestätige ich das. Ja. Also die Marktplätze, die, auch wenn sie international sind, sehen wir da sehr wenig Cross-Border-Geschäft. Also das ist eher selten. Das spielt sich dann doch mehr oder weniger in einem Land ab. Also die ganzen Themen wie jetzt Mehrwertsteuer, Thematiken, Mehrwertsteuerverrechnungen, das trifft gar nicht so rein. In Brasilien jetzt spezifisch, glaube ich, bieten wir eigentlich eine Reihe von Services an. Also zum Beispiel jetzt eben auch neu diese Kredite, die da auch sehr gut angenommen werden. Was jetzt mal was ganz Neues für uns ist und abseits der klassischen Anforderungen des Marktplatzes. Ich würde aber jetzt nicht sagen, dass es unbedingt nur wegen Brasilien nachgefragt wird. Das ist einfach das Land, wo wir es als erstes mal probiert haben.
Da habe ich mal noch eine Frage spezifisch zu Brasilien. Ich weiß, wir haben früher bei Bigpoint sehr viel brasilianisches Geschäft gehabt und es war immer ein Pain, das Geld aus Brasilien rauszubekommen wegen Withholding Taxes. Wie managt ihr denn diese Thematiken für internationale Merchants, die dann lokal solche Sachen haben? Macht ihr das dann für die Merchants oder müssen die Merchants dann sagen, okay, ich habe jetzt irgendwie hier x hunderttausende Euro bekommen und muss mich um die steuerlichen Thematiken dann selbst kümmern?
Also Wirecard hilft bei solchen Themen generell schon, würde ich sagen, aber nicht im Rahmen eines Marktplatzproduktes, weil die Merchants, die jetzt auf dem Marktplatz sind, sind ja eigentlich eher kleinere Händler und kleinere lokale Entitäten, die jetzt weniger vor diesen Problemen stehen. Also das wären dann eher Einzelhändler, auf die das zutrifft.
Okay.
Was ich interessant fand von deiner Aussage gerade, und das ist vielleicht jetzt auch nicht 100% Marktplatzthema, sondern eher ein regionales Thema, als du gesagt hast, wir bringen für die Brasilianer oder für die brasilianischen Verkäufer, den kleinen brasilianischen Händler, Produkte, die so schon in Richtung Bank gehen, also du hast jetzt Loans gesprochen und so weiter. Hat das schon ein bisschen damit zu tun, dass Brasilien tendenziell mehr underbanked ist als wie jetzt Deutschland, ja, und damit der Marktplatzprovider bis zum gewissen Grad so Banking-ähnliche Funktion übernimmt und ihr da unterstützt, während in anderen Märkten wie Deutschland, wo jeder schon sein Bankkonto hat und vielleicht auch da seine Loans schon kriegt, da weniger interessant ist? Kann so ein Operator so eine Rolle übernehmen?
Also, ob jetzt unbanked versus banked, ich weiß es nicht. Ich könnte mir durchaus schon vorstellen, dass der Händler an sich, der kleine Händler dort, weniger banked ist, in Anführungszeichen, als jetzt ein deutscher SMI. Und dann ist da zum Beispiel in Brasilien, also vier Bereiche eigentlich, wo man sagt, also Receive Payments, das ist also alles klassisches Marktplatzgeschäft für sich. Make Payments, also auch, dass man selber als Händler dann bezahlen kann über diese Plattformen. Get Finance, das heißt also eben die Loans, die ich schon angesprochen habe. Und auch Manage Financials, also ein bisschen seine eigenen Geschäfte managen über diese Plattform. Also wir sehen schon, dass ein Marktplatz die Rolle ja so ein bisschen des Business Enablers übernehmen kann für kleine Händler. Und da zählt natürlich viel mehr rein als jetzt nur Payment.
Seht ihr das auch so, Alexa? Kriegt ihr diese Anfragen von Marktplatz-Operatoren zu sagen, könnt ihr noch zusätzliche Leistungen neben diesem klassischen Payment-Thema, was wir jetzt eigentlich die ganze Zeit hatten, könnt ihr das auch noch bereitstellen oder ist es eher umgedreht, dass man sagen muss, das müsste mir jemand, müsstet ihr eigentlich aktiv anbieten? Also denkt der Marktplatz-Operator schon so weit oder ist es nur ein Schritt?
Also ich glaube, wir kriegen schon unterschiedliche Anfragen, ja, immer mal, aber ehrlicherweise ist, glaube ich, unser Fokus da durchaus auf das Thema Payment gesetzt und jetzt, wir haben ja seit einem Jahr auch eine Banklizenz, das heißt, wir kümmern uns jetzt um die Settlement-Seite mehr und versuchen wirklich das ganze Thema Payment End-to-End abzuwickeln, aber in Richtung Kreditvergabe oder sowas haben wir bisher eigentlich keine Anfragen bekommen.
Eine zusätzliche Frage nochmal, ein bisschen andere Richtung. Ab wann oder gibt es denn Fälle, wo ihr sagt, okay, jetzt ist so ein Marktplatz so groß oder auch groß genug, dass er so ein Thema am Schluss dann doch wieder selber macht, also im Sinne von Insourcing nach Outsourcing? Seht ihr sowas oder sehen die meisten Marktplätze das so, dass sie sagen, die ganze Komplexität, vor allem Compliance und so weiter, ist so, das will ich mir gar nicht antun, weil das ist überhaupt nicht mein Geschäft. Wie würdet ihr das bewerten?
Also wir arbeiten ja mit vielen zusammen, die das vorab selber gemacht haben und es dann ausgelagert haben, was ganz interessant ist, weil sie es natürlich eigentlich können, aber feststellen, dass es nicht ihr Kernbusiness ist und sie sich eigentlich darauf wieder fokussieren wollen. Das heißt, ich würde es sogar andersrum sehen und sagen, sogar die das mal gemacht haben, sehen irgendwann, dass die Skalierbarkeit über einen Bezahldienstleister doch besser ist und sie ihr Kerngeschäft oder ihr Hauptbusinessmodell besser so voranbringen können.
Wird aber im Umkehrschluss auch heißen, dass es eine Leistung ist, wo Sie sagen, die ist nicht so elementar für mich als Marktplatzbetreiber, dass ich es unbedingt selber machen muss. Es gibt natürlich viele, die argumentieren und sagen, wenn es eine Kernleistung ist, muss ich selber unter Kontrolle haben und kann mich nicht in dem Sinne abhängig machen von einem Provider. Wie siehst du das, Markus? Ist das so oder ist diese regulatorische Hürde so hoch, dass jeder sagt, es ist zwar Kern, aber ich tue es mir trotzdem nicht an?
Ja, also ich meine, natürlich ist Bezahlen für einen Marktplatz eine Kernfunktionalität. Ich glaube, die kann man selbstverständlich outsourcen. Man kann ja da auch einen Zweitprovider nehmen, wenn man eben jetzt dieses Risiko verteilen will. Das haben ja auch manche. Ich glaube, es ist eher anders. Also ich glaube, die Aufgabe an uns Payment Companies ist ja nicht, jetzt hier mal ein Marktplatzprodukt anzubieten und dann 10 Jahre nichts mehr zu tun auf der Innovationsseite. Wir wollen ja auch aktiv dieses Produkt weiterentwickeln. Das heißt, ich glaube eher die Aufgabe zu sagen, welche zusätzlichen Services kann ich dem Marktplatz anbieten, die sein Business verbessern? Und dann, glaube ich, stellt sich auch nicht so sehr die Frage, ob der wieder insourced oder nicht, weil im Prinzip hilft es ihm ja, sein Geschäft zu steigern. Und nicht zuletzt, glaube ich, ein Aspekt ist auch entscheidend, wenn wir eher von den großen Marktplätzen reden, ist, dass die natürlich auch dadurch, dass sie so große Volumen aggregieren, eine unfassbare Preissetzungsmacht haben und Einkaufsmacht auch. Und da haben wir selber festgestellt, dass es nicht unbedingt immer opportun ist, hier wirklich jede Chance auch zu nehmen, die sich da bietet. Und dem wollen wir eigentlich eher begegnen, indem man eben zusätzliche Services anbietet, anstatt hier eben zu sehr an der Preisschraube natürlich aufzudrehen oder an der Margenschraube.
Und ich glaube, vielleicht auch, um da hinzuzufügen, ich glaube, was man nicht vergessen darf, ist, dass das Thema Marktplatz ja eigentlich wirklich ein Zusatz ist zu dem eigentlichen Thema Card Processing oder Payment Processing. Und wenig Händler wollen das selber machen, weil einfach deren Expertise auch nicht darin liegt. Und das Thema Optimierung, Autorisierungsratenoptimierung und Risikooptimierung so komplex ist, dass sie das allein auslagern wollen. Und dann ist der logische Schritt oftmals zu sagen, dann nehmen wir auch die Settlement-Seite und lagern diese aus.
Gut, ja, ich wäre jetzt mit meinen Themen soweit durch. Jochen, wie schaut es bei dir aus? Noch was dich brennend interessiert in die Runde?
Nee, keine weiteren Fragen. Habt ihr noch was, Alexa und Markus, was ihr noch loswerden wolltet?
Nee, vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich auch recht herzlich für dein gutes Gespräch.
Ja, so, dann hat Spaß gemacht und sind wir gut durchgekommen. Danke euch. Ja.
Danke.
Okay.
Tschüss. Das war der 160. Fintech-Podcast von paymentbanking.com. Vielen Dank nochmal an unsere Gäste und natürlich auch an unseren Sponsor InnoPay Consulting, die uns in diesem Monat im Blog und im Podcast unterstützen. Und wenn ihr das hört, gebt uns gerne 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, bei Spotify, bei Soundcloud, wo auch immer ihr den Podcast hört. Da freuen wir uns immer sehr drauf. Und wir freuen uns übrigens auch immer noch über Spenden. Es ist in diesem Jahr meines Wissens noch keine einzige Spende angekommen, deswegen nochmal der Hinweis, hallo, wir haben eine Spendenmöglichkeit, geht auf paymentbanking.com, geht in den Artikel rein, da gibt es einen schönen PayPal-Spenden-Button und insofern nutzt das mal, weil auch wir haben neue Technik, wir haben hier ein neues Tool, dass die Leute sich telefonisch einwählen können, das kostet alles Geld und über Spenden würden wir uns sehr freuen. Vielen Dank, tschüss!